Das Thema wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, aber ich habe deswegen auch meine bunteste Krawatte angezogen, die ich gefunden habe. Divers, das ist Gottes Plan oder es ist Gottes Idee. Wenn man im Internet sucht, divers Begriff, dann ist der erste Eintrag, der keine Werbung war, wo mir Amazon irgendwas über Diverses verkaufen wollte, der Eintrag, kann man im Personalausweis eintragen lassen. Aber das Wort ist ja nun eigentlich schon ein bisschen älter. Divers, was heißt das? Unterschiedlich, variantenreich. Und irgendwo habe ich sogar eine Seite gefunden, da konnte man sehen, wie häufig das Wort benutzt wird. Und seit 1960, glaube ich, haben die so eine Statistik. Und seit man das ja alles über den Computer, über das Internet laufen lassen kann, kann man sowas natürlich auch relativ schnell erfassen. Und seit den 2000er Jahren ist das ein bisschen explodiert. Warum? Weil vielen Leuten aufgefallen ist, dass alles nur gleich und so irgendwie nicht der Plan ist. Ja, wir brauchen Diversität auch in der Natur. Das ist nicht einfach nur sinnvoll, wenn man 10 Millionen Schafe oder Schweine oder Kühe auf einem Fleck hat. Das haut nicht hin. Und wenn überall nur Rosen wachsen, haut das auch nicht hin. Und wenn überall nur Tulpen wachsen, auch nicht. Denn dann muss ich noch viel Chemie dazugeben, damit das überhaupt funktioniert. Und wenn überall nur Fichten stehen oder Birken, was ja schon automatisch auf jeder Freifläche passiert, da wachsen die Birken immer als erstes, das kann nicht ganz sinnvoll sein. Divers ist Gottes Plan. Warum? Weil Gott total umfangreich ist und wir ihn überhaupt nicht in eine Schiene packen können. Schon am Anfang, als die Schöpfung, also oder als er es geschaffen hat, da sagte Gott, die Erde lasse hervorbringen, Gras und Kraut, Samen bringen, fruchtbare Bäume, die an jedes nach seiner Art Früchte tragen. Oder auch, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, an jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm, die Tiere des Feldes, an jedes nach seiner Art. Und irgendwann sogar wurde der Mensch geschaffen. Und wenn dann zu dir einer sagt, du bist aber eigenartig, dann stimmt das hoffentlich, ne? Meistens will man damit was anderes sagen, ne? Eigentlich heißt das fast eher, du bist ein bisschen aus der Art geschlagen. Also das ist ein ganz eigenartiger Typ, ne? Ich weiß auch nicht. Ne, dann sagt man ja mit fast mehr eher, du bist aus der Art geschlagen, ne? Du passt nicht so ganz in die Norm rein. Aber eigentlich heißt das doch, du hast deine eigene Art. Und das ist nicht grundsätzlich was Schlechtes, ne? Wie heißt der? Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber den Spruch kennt ihr vielleicht auch. Einer von deiner Sorte ist genug, du weißt es und Gott weiß das auch, ne? Dass da einer reicht, so ungefähr. Balderson, glaube ich, heißt er, der das gesagt hat. Natürlich ist das schön, gleich und gleich, gesellt sich gern, sagt man so, ne? Wir sagen aber auch, Unterschiede ziehen sich an. Wir haben ja für alles einen dummen Spruch. Aber es ist doch schön, wenn wir unterschiedlich sind, ja? Also, wenn wir voneinander abweichen, wenn wir eigenartig sind. Ganz eigen in unserer Art. Das muss ja nicht abartig sein, ne? Es ist nur eigenartig. Mir fiel ein, ich bin manchmal in so einem grafischen Forum unterwegs und da einer der Herausgeber davon, wir haben so einen Praktikanten gehabt und der sollte einfach ganz viele Grafiken von Schneeflocken als Vektorgrafiken machen. Und die sind dann auch rausgekommen und plötzlich fällt einem das auf, hallo Junge, pass mal auf, hier stimmt was nicht. Das sind alles fünfeckige Schneeflocken. Da sagte er, oh ja, da habe ich wohl nicht aufgepasst bei meinem Praktikanten hier. Das hätte ich ja selber merken müssen. Warum hat er wohl fünfeckige Schneeflocken gemacht? Wie viele Ecken hat eine Schneeflocke? Also wie viele Arme? Ja, super, wäre euch also nicht aufgefallen. Wunderbar. Vielleicht mal wieder zum Mikroskop greifen. Es ist exakt eine mehr. Es sind 6. Schneeflocken haben immer 6 Arme. Also außer man schneidet irgendwas ab, aber so, wenn die da so heil runterkommen, haben die immer 6 Arme. Warum hat der wohl 5 genommen? Weil diese krumme Zahl das die Optik einfach interessanter macht. Auch viele Blüten, ich glaube sogar die meisten, haben ungerade Zahlen. Aber Schneeflocken haben nun mal eine gerade Zahl. Deswegen ist wahrscheinlich auch das Pentagramm interessanter als dieses Sechseck, wie im Judenstern, diese 2 Dreiecke übereinander. Ja, es ist einfach optisch viel spannender und auch letztlich für jemanden, der mit Mathematik zu tun hat, auch noch viel spannender, weil dieses Pentagramm viele mathematische Sachen in sich beinhaltet und interessante Abstände und so weiter. Aber dummerweise hat nun mal die Schneeflocke 6 alle. Und trotzdem behaupten Menschen, es gibt keine 2 gleichen Schneeflocken. Ich sag mal, letztlich ist es wie mit dem Fingerabdrücken. Wird ja auch behauptet, ich meine, du erkennst ja, wenn da einer mit seinen Griffeln irgendwo drauf getappt hat, ne? Warum? Weil du dieses Muster erkennst, obwohl dieses Muster immer unterschiedlich ist. Und man behauptet auch da, es gibt keine 2 gleichen Fingerabdrücke. Und ganz im Ernst, um eure Welt mal zu erschüttern, das ist nur eine Behauptung. Das kann keiner beweisen. Warum nicht? Na, das heißt, du müsstest doch alle Fingerabdrücke von allen Leuten zu aller Zeit haben, gleichzeitig in die Datenbank schmeißen und vergleichen. Kannst du nicht. Aber solange keiner zwei gleiche Fingerabdrücke von verschiedenen Menschen findet, gilt das als bewiesen. Ja? Und so ist es wohl auch mit den Schneeflocken. Also total variantenreich. Also wie viele Schneeflocken fallen denn? Also falls, ihr weißt, dieses weiße Pulver, ne? So, wisst ihr so. Wenn das denn mal kommen sollte, also jetzt hoffentlich nicht mehr, aber so, früher hatten wir das im Winter manchmal. Wenn ihr euch vorstellt, wie viel da auf einen Haufen liegt, und wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet das suchen und suchen und suchen, und alle unter den Mikroskopen gucken und sie aufzeichnen, muss man sich natürlich ziemlich beeilen, weil die schmelzen dann, die blöden Dinger. Und dann sehen, es sind alle unterschiedlich. Was ist das für ein Variantenreichtum? Alle erkennbar als Schneeflocken, trotzdem total divers, ne? Total unterschiedlich. Gottes Schöpfung ist keine Industrieproduktion. Da probiert man ja mit möglichst wenig Abweichung alles gleich zu machen. Ich persönlich habe da durchaus was für über. In so gewissen Stückmengen finde ich, sieht das faszinierend aus, so alles gleich. Ähnlich vielleicht wie auch ein Säulengang. Guckst du durch den Gang, im Prinzip sind alle Säulen gleich. Es gibt dann aber auch so Sachen, wo auf den Säulen die Kapitell heißt das ja, vielleicht bei jedem so ein bisschen unterschiedlich gemacht werden. Aber es könnte auch alles gleich sein, das hat eine gewisse Faszination. Wenn du aber auf eine Wiese guckst, wirst du nicht zwei gleiche Grashalme finden, vermutlich. Ich weiß auch nicht, wie man die katalogisieren sollte, aber so schnell findet man die nicht. Und von den Blümchen, die dazwischen noch wachsen, nicht. Und ich habe mir manchmal überlegt, wenn man sich hin und wieder mal so aufs Gras legt, also nicht in euren Golfrasen, da wahrscheinlich nicht, aber in unseren Unkrautgarten, ne? Wenn man da mal reinguckt, man würde sich vorstellen, man hätte so einen Würfel von 1 Meter Kantenlänge, die Hälfte davon über der Erde und die Hälfte davon unter. Wie viele verschiedene Kreationen da sozusagen drin sind, an Tieren und an Pflanzen. Wahrscheinlich Tausende, vielleicht sogar noch mehr, mit den Bakterien und all so einem Kram in der Luft, im Gras, direkt über dem Boden, unten drunter, unwahrscheinlich vielfältig. Und selbst Menschen sind ja bekanntlich durchaus divers, ne? Total unterschiedlich. Männer sind anders und Frauen erst recht. Das ist einfach so. Das haben die meisten ja auch schon mitgekriegt. Und einer meiner Lieblingskomiker, der Loriot, der hat mal irgendwann in einem seiner Sketche gesagt, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Weil er immer solche interessanten Sachen hat, wie die sich da gegenseitig immer aufreiben und diese unterschiedlichen Charaktere, was er immer, finde ich, sehr treffend macht. Und jeder von uns, und da müsst ihr euch warm anziehen, ist auch so ein bisschen beschränkt. Das muss ich euch leider so sagen. Gilt für mich auch, aber für euch erst recht. Das ist so. Jeder ist da so ein bisschen beschränkt, ehrlich. Du kannst nicht alles. Wir brauchen einander. Auch schon Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 2, 18, da heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich finde das total genial, das muss ich jetzt einfach nochmal einfügen, wie Gott das macht. Der setzt dem einen Menschen da nicht einfach jemand anders vor, sondern er beweist ihm sozusagen seinem Gefühl, dass da tatsächlich ein Mangel ist. Absolute Werbestrategie. Denn Gott lässt alle möglichen Tiere bei Adam da auftauchen. Die kommen alle ihm irgendwie nahe. Und irgendwie merkt er, ja, faszinierend, toll und so. Aber ehrlich, das ist für mich nicht so das richtige Gegenüber. Er schafft damit dieses Bewusstsein, dass da tatsächlich ihm etwas fehlt. Ja, und dann wird der zweite Mensch geschaffen. Da denkst du natürlich, ha, der hat meinen Hund nicht gekannt, wenn der da vorbeigekommen. Also wir hätten uns gleich verstanden. Ne? Nee, aber das ist auch nicht so ganz okay. Ne, so nach dem Motto, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Hunde oder so. Das ist ganz sicherlich dem geschuldet, dass da irgendwo ein Schaden entstanden ist. Dass es da irgendwo mal richtig wehgetan hat. Aber das ist nicht ganz die Norm. Das ist nicht ganz der Idealzustand. So, und auf jeden Fall sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Das bezieht sich auch nicht nur auf die Ehe. Das ist ganz grundsätzlich so. Einsiedler, das ist nicht so das wirklich Wahre. Wir brauchen einander. Wir brauchen andere Menschen. A, weil wir eben ein bisschen beschränkt sind, mal Hilfe brauchen können. Manchmal brauchen wir ja einfach auch nur mal den Austausch und manchmal brauchen wir auch die Korrektur. Denn ganz alleine in seinem Denken und so, da kann man sich auch ganz hübsch verlaufen. Ne? Wenn man keinen hat, der einen anders anregt oder der einem auch mal sagt, denk jetzt mal 3 Schritte weiter, merkst du, wie doof das ist? Und dann sagt, ja gut, stimmt, hast recht. Und schon ist man wieder ein bisschen eingenordelt und kann einen neuen Weg, einen richtigeren Weg gehen. Wir brauchen einander. Viel später in der Zeitgeschichte, und das ist eigentlich so der Kernvers, mit dem ich aufwarten möchte bei dieser Predigt, das ist vom Petrus, im 1. Petrus 4, Vers 10. Den will ich euch mal in 2 Übersetzungsvarianten vorstellen. Einmal aus der Elberfelder. Die Übersetzung bemüht sich, sehr wortgetreu, sehr klar zu machen, vielleicht nicht immer sprachlich das Schönste. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und einmal aus der Hoffnung für alle, die so ein bisschen probiert, einen schönen, moderneren Sprachfluss hineinzubringen. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wie ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser, wenn ihr diese vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Ich habe da ein paar Worte unterstrichen und auch ein paar fett gemacht. Bei dem ersten unterstrichenen Gnadengabe oder auch Begabung, da haben wir das mit dem griechischen Wort, was da drin steht, Charisma zu tun. Das kennen wir, ne? Es gibt Charismatiker, ne? Es gibt Leute, die haben Charisma, die haben Ausstrahlung, wie man so sagt. Charisma, das heißt eigentlich Gnadengabe. Die Charis, das ist Gnade. Und das ist das zweite unterstrichene Wort hier, die Gnade Gottes. Ja? Oder in der anderen Übersetzung vielfältige Gaben. Die Gabe, das ist das Charisma. Die Charis, die Gnade, ja. Und das andere ist Charismata, das sind die Gnadengaben. Also aus lauter Freigebigkeit und Gnade bekommen. Begabung erarbeitet man sich ja nicht, ne? Das ist ja auch in unserer Sprache nicht anders. Man ist begabt, man kann da was draus machen, man kann es auch liegen lassen, aber eine Begabung, das hat man irgendwie. Manchmal muss man die auch entdecken. Es gibt auch so verschüttete Begabungen, von denen weiß der Träger gar nichts. Und die muss man erstmal entdecken, aber das sind freiwillige Gaben. Wir sagen manchmal so, das hat man in die Wiege gelegt bekommen. Das ist einfach etwas, was wir aus der Gnade Gottes bekommen haben. Sowohl die, die man in die Wiege gelegt bekommt, als auch die Gnadengaben des Geistes, die man meistens nicht in die Wiege gelegt bekommt, aber die Gott auch gerne seinen Kindern gibt. Aber grundsätzlich beide Arten sind erstmal Gnadengaben Gottes, Charismata. Und dann haben wir eben das, was in der ersten Übersetzung mit verschiedenartig überschrieben ist und in der zweiten mit vielfältig. Das ist die Poikiles, dieses vielfarbige, so dieses Poikiles, das heißt eigentlich viel, ja, viele Farben, habe ich ja eben schon gesagt. Viele Farben vorhanden, dieses Bunte. Man könnte ja auch sagen bunt, statt verschiedenartig. Oder Altluther würde, glaube ich, verstehen, mannigfaltig. Wenn ich so an Falten denke, ne, so ein Liparello, kannst du umblättern, hast noch ein Bild und noch ein Bild. Das ist einfach total vielfältig. Lateinisch wären wir jetzt bei divers fast, ne? Das ist nämlich das Bunte da drin. So dient einander als gute Verwalter der bunten Gnade Gottes. Irgendwann hat man ja Fotografie angefangen. Das war erstmal schwarz-weiß oder grau-grau im Prinzip, ne? Irgendwann kam es mal zum Farbfilm, den man dann auch noch vergessen konnte, ne? Man erinnert sich hin und wieder. Es wird bunter. Man hat mehr Ausdrucksform. Und technisch gesehen gibt es zum Beispiel Barcodes, die kennt ihr, ne? Auf jeder Obsttüte und sonst wo sind die drauf, diese Striche. Dann gibt es die Information, da sind das nur noch Quadrate, weiß und schwarz. Und dann kann man diese Quadrate auch noch bunt machen, mit Farbabstufung. Da hat man noch eine Ebene mehr, noch mehr Varianten, weil jeder Punkt nicht nur da oder weg ist, sondern rot, grün, blau, gelb und sonst was beinhalten kann. Also total bunt, total vielfältig. Und was sollen wir damit sein? Das habe ich fett gedruckt. Gute Verwalter. Oder setzt sie in richtiger Weise ein, heißt es hier. Verwalter ist wieder so ein Job, ne? Das andere ist so die Tätigkeit. Setzt sie in richtiger Weise ein. Bedeutet aber logischerweise dasselbe. Ist ja eine Übertragung aus dem gleichen Text. Wir sollen das Bunte, das Vielfältige der Gaben Gottes, die er uns aus seiner Liebe und aus seiner Gnade herausgibt, richtig einsetzen. Ein Verwalter, das ist ja jemand, der oft so einem Haushalt vorsteht. Es ist auch im Griechischen dieses Wort, ein Hausverwalter heißt das eigentlich, wenn man so will. Ökonomie kommt daher, Oikos, das Haus. Ökonomie ist etwas, dieses Umgehen mit Waren, mit Geld und sowas, diese Geschichten. Ein Verwalter, das ist das, was man zu Hause ja auch machen muss. Man muss ja gucken, wie viel Geld habe ich, wofür gebe ich das aus? Ist das Mehl noch genügend vorhanden da im Schrank? Brauche ich noch andere Sachen? Ist die Milch langsam weg? Wie voll ist der Kühlschrank? Habe ich noch genügend Geld, um den wieder voll zu machen? Wie lange dauert der Monat noch? Was brauche ich? Wie sieht's mit Kleidung aus? Oh, jetzt wird's wieder wärmer, jetzt muss ich doch wieder noch andere Kleidung kaufen und die Kinder brauchen neue Schuhe. Da muss man ja gucken, was ist da, was brauche ich? Das ist Verwalter. Wie gehe ich richtig damit um? Wer kriegt was? Ist ja gerne so, wenn Leute sich selbstständig machen, kaufen sich erstmal ein dickes Auto, ne? Geht ja auf Firmenkosten. Die Firma, die man gerade eröffnet hat. Ein guter Verwalter würde das eigentlich nicht tun. Weil ein Neuwagen ist mehr oder weniger rausgeschmissenes Geld. Außer du hast solche günstigen Bedingungen, wo man einfach nicht widerstehen kann. Aber die ersten 2-3 Jahre verliert er ja schon fast die Hälfte seines Wertes. Also ist das hauswirtschaftlich totaler Schwachsinn. Ein guter Verwalter würde sagen, lass uns auf was gucken, was wertbeständig ist, was A nicht so viel verliert, was B dem Zweck dient. Zweck kann natürlich auch Repräsentation sein, keine Frage. Aber viele andere Sachen auch. Und es geht nicht einfach nur nach, oh, jetzt bin ich wer und jetzt kann ich mir das leisten und das muss ich zeigen. Leisten kannst du dir das meistens am Anfang sonst so noch nicht. Das ist ein guter Verwalter, der darauf guckt, wie gehe ich damit um. Also die bunte, die vielfältige, farbenreiche Gnade Gottes oder die Gabe der Gnade Gottes, besser gesagt. Das ist bereichernd und belebend für eine Gemeinschaft. Wir sollen deswegen als gute Haushalter damit umgehen. Zuteilung, ein verantwortlicher Umgang damit. Das bedeutet vielleicht manchmal sogar, dass man mit seinen Begabungen zurücktreten muss. Ist das nicht kontraproduktiv? Es gibt auch Leute, die können so ziemlich alles, ne? Zumindest denken das die anderen von denen. Vielleicht denken die das sogar von sich selber. Und es gibt ja Leute, die können aber auch, ist egal was. Menschlicher Umgang ist gut. Die haben Grips wie sonst was. Die verstehen unwahrscheinlich viel. Die sind auch noch musikalisch. Dann sehen die natürlich auch noch super aus. Geld haben die auch noch. Und. Und es gibt eigentlich nichts, was die nicht können, ne? Denkt man so. Und manchmal müssen die mal ein bisschen zurücktreten, damit es eine gute Haushalterschaft ist. Warum? Gutes Beispiel. Wir hatten mal jemand in der Gemeinde, der hat das Lobpreisteam geschult. Und er sagte mal, er hatte so einen Fall, da war so ein Klavierspieler. Er sagte, der hat da gespielt und da und da und da und da. Und da musste ich ihm leider sagen, pass mal auf, du beschränkst dich jetzt mal auf diesen Bereich. Warum? Ja, aber wenn er das doch schon alles kann. Weißt du was, wenn du da oben rumklimperst, dann brauchen wir keine Flöten mehr. Wenn du das da unten machst, dann können wir den Bassspieler auch nach Hause schicken. Die müssen doch alle auch ihren Platz finden. Wenn du das alles machst, ich meine, ist vollkommen klar, was du nicht selber machst, taucht ja nichts, ne? Aber manchmal muss man sich dem halt stellen, das ist doch so. Manchmal ist auch gute Haushalterschaft zu sagen, okay, pass mal auf, jetzt übergebe ich das einem, der das vielleicht ganz objektiv auch noch nicht so gut kann wie ich. Ja, warum? Weil er es auch mal lernen muss, ne? Und weil er dann seine Gaben einbringen kann. Auch das gehört zur Haushalterschaft. Paulus schreibt in Römer 12, Verse 4 bis 8, und da habe ich mir erlaubt, zwei Übersetzungen nacheinander folgen zu lassen, sozusagen einfach, um das Beste aus jedem rauszuholen. Das erste ist die Hoffnung für alle. Und ab Vers 6 dann in der Einheitsübersetzung. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hier haben wir wieder dieselben Worte, ne? Die Gabe und die Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen oder auch Ermutigen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Hier haben wir unterschiedliche Gaben, das ist hier ein anderes Wort, was hier steht, aber wir sehen auch wieder unterschiedliche Varianten oder dieses Wort, was hier in unterschiedlich steht, wird manchmal an manchen anderen Stellen, wo es benutzt wird, auch mit herausgehoben übersetzt. Da denkt ihr, ja, das hat ja einem mit dem anderen nichts zu tun. Das ist aber in unserer Sprache ja auch so. Ja, dass man an bestimmten Stellen ein Wort, das für einen Ausländer sozusagen gleich klingt, was auch noch dooferweise gleich geschrieben wird, irgendwie dann eine spezielle Bedeutung hat. Aber im Prinzip ergibt es diese Varianten der Übersetzung dabei auch. Es ist nicht nur unterschiedlich, sondern es kann sogar herausgehoben sein. Ne? Also wenn man das mit herausgehobenen Sachen lesen würde, dann wir haben herausgehobene Gaben. Warum vielleicht? Naja, weil ich habe sie und der andere nicht. Oder der andere hat sie und ich nicht. Hebt sich dann schon mal ein bisschen ab. Ne? Aber nur um dieses Spektrum mal wiederzugeben. Keiner ist komplett. Und Paulus benutzt hier das Bild von einem Körper. Also, der gute Haushalter. Wir haben diese bunten, wie soll ich sagen, diesen Riesenhaufen an Begabungen, Gaben, da kommt dann vielleicht auch wieder das Aufgaben rein, ne? Hast du was, da musst du auch was mitmachen. Besitz verpflichtet. Und wir sollen gute Haushalter sein. Wie setzt man das am besten um? Man könnte sagen, das kann man ja ganz analytisch angehen. Erstens, ich muss mal eine Bestandsaufnahme machen. Was kann ich denn alles? Was sind meine Möglichkeiten? Nun gibt es Leute, die können das. Also, die haben auch die Begabung, so analytisch zu denken und zu sagen, ah, das kann ich genau herausfinden und so. Oder ich kann mir auch einen Test ausdenken oder mir einen suchen, den es schon gibt, um das dann herauszufinden. Aber es gibt auch Leute, die können sowas nicht. Die haben da keinen Draht zu, dass so, was kann ich und was kann ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe immer den Eindruck, ich kann gar nichts und die anderen sind eh immer alle besser. Wenn du das kannst, also dich so analysieren, dann mach das ruhig. Was hast du? Kannst du auch aufschreiben. Was habe ich an Begabung? Meistens fällt einem eine Begabung ja eher auf, wenn man merkt oder andere einem signalisieren, das ist etwas, was ich nicht kann, was der andere, weil für uns ist das normalerweise normal, das, was wir können und nicht können, das ist ja der Normalzustand. Wir erst im Vergleich mit jemand anders merken wir, ach, der kann mehr oder der kann weniger. Und man merkt daran vielleicht, aha, ist vielleicht was Spezielles. Ich dachte immer, es ist total logisch, dass ich mich freue, wenn ich ein Telefonbuch sehe, weil da so viele Zahlen drin sind. Ich liebe Zahlen einfach. Gut, Telefonbücher gibt es ja auch gar nicht mehr, ne? Also, weiß ich nicht. Oder, dass man sich an einem Garten immer so freut, diese bunten Blumen. Der Nächste sagt, meine Herren, das schießt aber auch überall rum und immer die Entsorgung davon. Und ach, Mann, und immer Komposthaufen wächst immer größer und so. Ich weiß auch nicht. Man merkt vielleicht immer erst an dem Unterschied mit dem anderen, dass man da irgendwo ein bisschen besonders ist, seine Eigenart hat. Denn oft ist dir ja nicht bewusst, was du kannst, was du so aus dem Ärmel schüttelst. Ja, was ist denn das Besondere? Ich meine, hat mich noch nicht mal angestrengt, ne? Oder frag dich mal, was würdest du gerne können? Was begeistert dich? Ich hätte auch gerne einen grünen Baum. Ich bin so fasziniert von dem Grünzeug, was da wächst und dem Buntzeug da draußen. Und dem schönen Begleitgrün und so, ne, was es da alles so gibt. Das ist nicht witzig, das ist viel Arbeit. Nee, aber was würdest du gerne machen? Was fasziniert dich, wenn du das siehst, wenn du das wahrnimmst? Oh, toll. Vielleicht ist es ja etwas, weil da so wieder etwas widerschwingt, wo du mit was anfangen kannst. Das ist so ähnlich wie hier die Gitarren, die hier stehen. Jetzt haben wir nicht so viel Musik auf der Bühne. Aber das Problem ist manchmal, wenn man dann was anderes spielt, wie das Klavier, auf einmal klingt das doofe Ding mit. Warum? Weil es gedacht hat, Mensch, diese Töne mag ich auch, ne? Da ist die Saite drauf, die hat genau diese Stimmung. Das Holz hat an bestimmten Stellen Streben im richtigen Abstand, einfach um das Ganze zu verstärken. Und auf einmal klingt da etwas mit. Und das ist bei uns auch so. Bei bestimmten Sachen klingt bei uns etwas mit, wo jemand anders sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was du hast. Ist doch alles hier grau in grau, ist doch alles irgendwie nichts Besonderes. Oder was sagen denn andere eigentlich? Haben die dir schon mal signalisiert, einfach dadurch, dass sie dich vielleicht in speziellen Sachen um Hilfe gebeten haben oder sie gesagt haben, Mensch, du hast aber ein Händchen dafür oder wie du das immer durchblickst. Ja, es gibt ja so Leute, die sind so in Steuern so verliebt oder so. Ne? Also unbegreiflich für mich, Harald. Ja, ne, ich wollte es jetzt nicht, sagen wir mal eigenartig. Ja, eigenartig ist vielleicht der bessere Begriff, ja. Ja, und das Doofe ist, man braucht die Menschen, ne? Nein, das ist doch das Schöne daran. Und viele andere Sachen, wo man gar keinen Zugang hat. Dann merkst du auf einmal, das habe ich mit Sicherheit nicht. Oder vielleicht, hey, da klingt was. Was fällt dir total leicht? Wo andere immer sagen, boah, wenn ich damit schon anfangen soll, dann suche ich mir 100 Ausreden lieber. Ich habe schon ein ganzes Buch voller Ausreden geschrieben, um nachzugucken, was kann ich machen, wenn das einer von mir möchte. Ne? Manchmal ist es auch, wie soll ich sagen, das Störungspotenzial. Was stört mich? Was andere vielleicht gar nicht stört. Der schlechte Sound hier oder so. Oder der Mangel an Gemeinschaft. Oder das zu viel an Gemeinschaft. Oder was weiß ich alle. Was stört mich? Oder ich sag mal so, gucken wir uns doch jetzt mal gerade die Räume an. Die sind vor kurzem neu gemacht worden. Ich würde so sagen, so großartig aufgeregt habe ich mich da vorher drüber nicht. Aber es ist deutlich besser geworden. Und andere haben gesagt, hier stört mich was. Wir können das verbessern. Und dann wurden ein paar zusammengetrommelt und offensichtlich ganz fähige Menschen und es ist eine coole Gestaltung geworden hier. Du kannst natürlich auch sagen, ich will was verändern und sobald du da drin rummanschst, wird es schlimmer. Das kann sicherlich passieren. Aber nur mal als Indiz dafür, wie kriege ich heraus, was ich eigentlich kann? Wenn mich das nicht stört, dann habe ich auch keine Beziehung dazu. Wenn mich das nicht begeistert, dann komme ich da auch nicht ran. Dann lässt mich das kalt, ist auch in Ordnung. Warum soll man zu einzelnen Sachen überhaupt keinerlei Beziehung haben, die andere Menschen total begeistert? Die mangelnde Ordnung. Ja, andere Leute stört's nicht. Ein Genie überblickt das Chaos nun mal, ne? Also, gibt da ja unterschiedliche Sichtweisen. Vielleicht bist du tatsächlich so ein Genie. Du weißt ganz genau, wo was zu finden ist und wehe, das bringt einen in Ordnung. Amen. Dann ist, ich sehe da viel Eigenartiges bei dir. dann ist das ja schon wieder schlimm. Wir sind ja wirklich manchmal eigenartig. Nicht alles müssen wir uns schönreden. Nicht alles ist vielleicht in Ordnung. Manches ist ja auch verbesserungsbedürftig. Aber, wir sind unterschiedlich. Also wie kriege ich heraus, was ich denn für Begabungen habe? A, meine Eigenanalyse, wenn ich es machen kann. B, vielleicht das Feedback von anderen, ne? Und dann auch das, was begeistert mich, was stößt mich ab, was stört mich. Das kann manchmal auch helfen, das herauszukriegen. Das Doofe ist, wenn man eine Begabung nicht irgendwie in die Tat umsetzt, ist das vollkommen wurscht, wie begabt du bist. Da hat keiner was von, weder du noch die anderen. Und es wird auch nicht besser. Wenn jemand musikalisch ist, wird er wahrscheinlich trotzdem üben müssen. Ist einfach doof, aber ist so. Auch der musikalische Mensch wird sich an sein Instrument setzen müssen oder stellen oder sonst was, um zu üben. Dann wird er auch besser werden. Definitiv. Und wenn er das nachlässt, wird das wieder schwächer werden. Aber es gibt Menschen, die sind einfach komplett unmusikalisch und die können den ganzen Tag 12 Stunden üben und es wird nicht besser. Die Nachbarn ziehen aus und so weiter, Klagen kommen. Also, aber wenn nichts da ist, ist da nichts da. Und dann gibt es Leute, die sind so mittelmäßig begabt. Die werden nie Topspitze sein. Aber die können auch was. Und je mehr sie drin üben, umso besser werden sie. Und vielleicht zählen wir in den meisten Fällen irgendwo zu dem Mittelfeld. Wir sind nicht die erste Sahne von allen. Aber wir sind mit Sicherheit auch nicht unbegabt, dass wir nichts können. Und manchmal, das ist in meinem Leben oft so passiert, wird man auch von fremden Leuten sozusagen oder auch von Bekannten dann ins kalte Wasser geschmissen, ne? Und dann heißt das Schwimmen und plötzlich merkst du, ja, gut, ich werde vielleicht kein Wettschwimmer werden, aber schwimmen kann ich trotzdem, ne? Geht. War ja jetzt nur ein Bild. Könnte natürlich mit dem Schwimmen auch wirklich funktionieren, wenn du nicht absäufst. Aber ist doch mit anderen Sachen auch so. Auf einmal merkst du, kann ich. Es gibt ja Leute, die sind 80 geworden und plötzlich haben die so ein Smartphone hier oder sowas. Oder einen Computer, damit sie mit ihren Enkeln reden können. Die sind 80 Jahre alt geworden und haben so ein Ding noch nie angefasst. Nicht im Beruf gehabt, das gab es damals noch nicht. Und sonst wie gab es auch keinen sittlichen Nährwert, warum man sich mit so einer blöden Kiste beschäftigen sollte. Und auf einmal können sie das. Ja, die sind halt keine Digital Natives, so, die damit aufgewachsen sind. Aber es geht. Man kann die wichtigsten Sachen kriegt man damit hin, die man machen möchte. Ne? Also man kann was lernen. Und selbst wenn man das nicht einfach so intuitiv aus dem Ärmelchen schüttelt. Und damit kann man dann im Zweifelsfall noch anderen dienen. Ich weiß, in der Gemeinde, wo ich zuerst war, unsere Kassiererin, die hatte auch schon ein gewisses Alter und so, und es blieb ja letztlich nichts anderes über, als irgendwann mal die Kasse auf Computer umzustellen. Hat sie doch auch gut hingekriegt. Da habe ich ihr noch so ein paar Sachen gezeigt. Und seitdem kriege ich eigentlich, na gut, letztes Jahr hat es wohl nicht geklappt, aber die Jahre davor auch immer, habe ich immer eine Geburtstagskarte gekriegt, die sie mit ihrem Textprogramm, sie hat in der Firma meistens nur mit Tabellenkalkulation gearbeitet und eigentlich alles damit gemacht, aber in ihrem Textprogramm mit Bild und all so ein Kram gestaltet hat. Zum Klappen. Mittlerweile ist sie, ich weiß nicht, 85 oder sowas. Das geht. Ich persönlich habe mit 25 schon gedacht, das ist nichts mehr mit dem Computer. Weil alle können ja schon programmieren auf ihren C64ern und so ein Kram. Da hat sich mein alter Herr mit 50 einen Computer gekauft. Tja, und seitdem habe ich gemerkt, ich habe da einen ganz guten Draht zu den Dingen. Also man weiß nicht alles vorher. Manchmal muss man Sachen probieren. Und wenn du auf deinem Stuhl sitzen bleibst und nichts tust, dann schlummern da garantiert ganz viele Begabungen, von denen keiner was hat. Es kann ja sein, dass dich jemand fragt, jemand bittet und du denkst, nee, kann ich nicht. Ja, aber hast du das wirklich schon mal exzessiv ausprobiert? Vielleicht ist das erste Mal noch nicht so der Bringer. Vielleicht wird es beim zweiten Mal besser. Beim zehnten Mal hast du auf einmal gemerkt, ist total cool. Macht mir richtig Spaß. Das passiert. Aber nur, wenn man mal so eine Strecke auch durchmacht. Und natürlich kann es auch sein, dass du denkst, ich kann das. Und dann sagst du, hallo, hier bin ich und lass mich mal machen. Und dann kriegst du gleich einen rübergewatscht und sagst, du, pass mal auf, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen von vorne anfangen. Das musst du noch anders machen, das und dies und das. Und dann kannst du natürlich auch sagen, gut, und schmeiß ich hin. Dann wirst du vielleicht immer noch denken, du kannst das und die anderen sind doof. Aber du hättest ja auch die Chance, es besser zu lernen. Und vielleicht fragt dich auch keiner. Vielleicht hast du nur was entdeckt und denkst, das fehlt so. Dann kannst du manche Sachen einfach selbsttätig anfangen. Die stören keinen, die können einfach nur gut sein. Oder es gibt andere Sachen in so einer Gruppe, muss man dann manchmal einfach mit der Leiterschaft sprechen und sagen, sag mal, ich habe da so eine Idee. Ich würde gerne das oder das oder könnte ich das und so, würde das hier so einen Platz finden. Das ist dann auch manchmal sehr sinnvoll, weil dafür gibt es ja auch Leitung, die ja auch gute Haushalterschaft sein soll. Ne? Wir haben das vorhin auch gelesen, wenn jemand zum Leiten die Gabe der Leitung hat, dann soll er das auch ordentlich machen. Das bedeutet natürlich nicht einfach dazustehen und die Prügel einzustecken und alle anderen machen, was sie wollen, sondern natürlich auch, dass die anderen sich dem Ganzen unterordnen. Deswegen geht man mal hin und fragt. Also mich stört das und das oder ich hätte noch eine tolle Idee, was wir noch verbessern können. Könnte ich mal, kann ich da mal einen Vorschlag machen, kann ich da mal, wie auch immer. Kann natürlich auch sein, dass es abgelehnt wird. Auch da die Chance für dich zu sagen, ja blöd, ich sehe das zwar immer noch so, Aber wir probieren es ein andermal. Oder zu sagen, na, ihr könnt mich alle mal. Das hat dann sehr viel mit deinem Inneren zu tun. Und nicht damit, ob du was kannst oder nicht kannst. Gute Haushalterschaft. Das werden dann die anderen auch übernehmen können. Die Leitung zum Beispiel. Die sehen, dann machst du das gut. Musst du da noch Hilfe haben? Brauchst du da Verbesserungen? Brauchst du einfach noch mal so einen Tipp, wie es noch anders wird, damit es allen dient? Denn deine Gabe, die dient ja nicht dazu, dass es dir gut geht. Das ist gar nicht der Plan. Das ist nicht der Schöpfungsplan Gottes. Die Gaben, die du hast, die sind dafür da, dass die Löcher der anderen gestopft werden. Also ganz einfach gesagt, damit es den anderen besser geht. Kinder haben Eltern, damit die Eltern auf sie aufpassen. Damit die Eltern für sie sorgen. Und wenn du dem anderen etwas tust und der damit sozusagen reich beschenkt wird, dann hat Gott versprochen, weißt du was, da hast du auch was von. Und wir kennen ja dieses befriedigende Gefühl, ne? Wenn etwas gelungen ist, wenn manchmal ja vielleicht mehr, wenn man etwas schenken konnte, was dem anderen gefällt, als wenn man etwas geschenkt bekommen hat. Weil Schenken bereitet ja auch durchaus Freude. Natürlich nicht dieses, oh, was muss ich denn machen, wie teuer muss das sein, damit es nicht zu peinlich ist und so, ne? Und Socken hat er schon, eine bunte Krawatte kennt er auch schon. Das macht dann natürlich weniger Spaß. Aber etwas, wo das beim anderen das Herz aufgeht, das gibt ein Feedback, ne? Gott wird schon dafür sorgen, dass du deine Erfüllung da findest. Aber deine Gabe ist nicht für dich da. Das denken ja manche, ja, ich möchte mal Superstar werden, ich möchte mal Influencer werden. Ne? Alles für mich. Ne? Ich beeinflusse die anderen, ich kriege das ganze Geld und so und alle himmeln mich an. Das ist gar nicht der Plan Gottes. Wenn du etwas hast, wo du die anderen so mit beschenken kannst, dann ist es eigentlich zuerst mal für die anderen gedacht. Deswegen geht ja auch, zu meiner Meinung zumindest, bei diesen sogenannten Stars so viel kaputt. Die sind ja oft so fertig. Weil sie einem Druck ausgesetzt sind, ist gar nicht das Geben als solches, die anderen zu beschenken. Es ist immer auch dieses Haben wollen und dieses Leisten müssen, weil sonst bin ich ja unten durch. Dann geht es mir ja wieder schlecht. Dann kommt man ohne Drogen irgendwann nicht mehr aus. Und dann gibt es noch andere Kollegen, die wollen ja auch nur alle was haben, die ganzen Manager, die einen da verwalten. Und die drücken einen in diese und jene Schublade rein. Und auf einmal stehen auf der Bühne eigentlich nur noch Leute, die es nur noch mit irgendwelchem Stoff aushalten können. Das ist nicht der Plan. Wenn Gott Begabung gibt, dann natürlich, damit die anderen bereichert werden. Aber normalerweise gibt es dann auch ein Feedback. Ist dir schon aufgefallen, dich besucht einfach keiner in dieser blöden Gemeinde hier? Schon mal überlegt, vielleicht könntest du mal jemanden einladen? Muss man vielleicht auch gar nicht so begabt für sein. Ja, muss deine Wohnung aufräumen, klar. Macht man meistens dann, ne? Einmal sagen, du sag mal, möchtest du mal zu mir vorbeikommen? Wir könnten mal zusammen Kaffee trinken oder dies machen oder je nachdem, in welcher Altersstufe ihr so seid oder irgendwas anderes machen oder heute Nachmittag zum Felgenfest gehen. Einfach mal selber die Initiative ergreifen. Nicht nur darüber zu denken, das fehlt, sondern selber etwas zu tun. Auf einmal wird der andere beschenkt, weil den hat doch auch keiner eingeladen. Und du sagst, Mensch, das war toll. Ja, wenn ihr jetzt nicht gerade wie die stummen Fische da gegenüber sitzt und so, Kaffeelöffel da in der Tasse drehen und so. Aber nehmen wir mal an, es läuft einfach so stinknormal und man fragt sich, warum man das auch alles macht und dies und das und Smalltalk über Wetter und Blumen. Und vielleicht kommen noch andere Sachen dabei raus. Du könntest dir vorstellen, auch mal selber durch den Gottesdienst zu führen. Ja, dann sprich doch mal mit der Leitung. Muss man ja nicht alles aus dem Ärmel schütteln, man stottert sich erstmal so einen dahin. Man muss auch nicht die Rampensau sein. Und dafür gibt es ja auch andere. Zum einen gibt es unterschiedliche Geschmäcker und zum anderen gibt es auch Leute, die können einem ein bisschen weiterhelfen und sagen, fand ich jetzt super oder fand ich nicht so toll, kannst du ein bisschen anders machen. Eine Gemeinschaft wird reicher, wenn du dich da einbringst. Manches gab es vor dir nicht. Habt ihr schon mal auf YouTube unseren Gottesdienst verfolgt? Gab es früher nicht, ne? Ist dann durch Corona gekommen und weil ich der Meinung war, irgendwie müssen wir das doch mal hinkriegen. Also haben wir mal drüber gesprochen, wie wir das machen können und seitdem gibt es das. Das gab es vorher nicht, hat ja auch vielleicht keiner vermisst, ne? In dem Moment. Jetzt ist die Welt wieder eine andere. Also wenn ich jetzt im Urlaub bin und da ist gerade nichts, dann gucke ich mir unseren Gottesdienst hier an. So wie letzten Sonntag zum Beispiel. Das ist Diversität statt Einheitsbrei, ne? Wir haben nicht alle den gleichen Bedarf an irgendetwas. Wenn du sagst, mir fehlt die Gemeinschaft, ja, dann überleg doch mal, was könntest du denn da tun? Nicht, dass du immer nur der Eingeladen bist, sondern zu sagen, Mensch, mit wem kann ich zumindest mal drüber sprechen? Vielleicht können wir mit zu zweit, haben wir schon mehr Ideen und dann können wir mal irgendwas machen, wo wir andere noch einladen und wie wir irgendwie mehr Gemeinschaft haben. Wenn du sagst, ja, das ist mir alles, es für mich reicht's eigentlich, dann wirst du nie derjenige sein, der das macht. Keine Frage. Ist auch nicht schlimm. Und Gemeinden sollten auch sehr divers sein. Die müssen nicht alle aus gehbehinderten Senioren bestehen und die müssen nicht alles aus Leuten bestehen, die ihr Studium gerade vollendet haben, nur weil die sich überhaupt vernünftig mal unterhalten können und alle anderen verstehen sie ja eh nicht und die anderen nicht. Die müssen nicht nur aus Eltern mit Kindern bestehen oder nur aus Frauen oder nur aus Männern oder sonst was. Nee, idealerweise ist eine Gemeinde total divers. Da trifft man sich nicht, weil man so gleich ist, sondern weil man zu einem Körper gehört. Da gibt es ein paar spiegelbildliche Teile hier dran. Die habe ich doppelt. Es gibt auch Sachen, die habe ich nur einmal. Eine ganze Menge sogar. Und das ist jetzt ein Geheimnis. Wenn du heimlich denkst, weißt du was, eigentlich bin ich hier, ich habe übrigens auch einen, der Nabel der Welt, ne? Ehrlich, ohne den Rest drumherum ist das nix, ne? Also selbst wenn du der Nabel der Welt bist in deinen Augen, vergiss es, ohne Körper ist das nichts. Also du brauchst die anderen auch. Gehört einfach dazu. Bunt, vielfältig, divers. In Gesellschaft, im Wohlstand, im Alter, in der Bildung, in den körperlichen Fähigkeiten, im Musikgeschmack, im Geschlecht und so weiter. Ganz große Variation. Und jetzt möchte ich abschließen mit einem Beispiel, wie sich jemand eingebracht hat und ein bisschen was verändert hat für Menschen. Einmal bitte den Ausweis an die Wand. Die Idee für die Ausweishülle hatte 2017 die damals 14-jährige Schülerin Hannah Kiesby aus Pinneberg. Ihr habt davon wahrscheinlich in der Zeitung gelesen, im Fernsehen gehört oder wie auch immer. Das ist ja wirklich durch alle Medien gegangen, die mit dem Down-Syndrom lebt und die sich durch die Bezeichnung ihres Schwerbehindertenausweises diskriminiert fühlte. Sie veröffentlichte dazu einen literarischen Text in der Herbstausgabe 2017 des Magazins Kids Aktuell des Hamburger Vereins Kids Hamburg e.V. Kontakt- und Informationszentrum Down-Syndrom, der sich für Menschen mit Down-Syndrom einsetzt. In diesem Text deutete sie die vorhandene Bezeichnung in die aus ihrer Sicht positive Variante schwer in Ordnung Ausweis um und präsentierte eine Fotografie einer entsprechend beschrifteten Ausweishülle, die sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin erstellt hatte. Das ist das Ding. Schwer in Ordnung Ausweis. Das hat Kreise gezogen, das haben Leute verbreitet, das ist durch die Medien, also erst durch die kleinen, sozialen sozusagen, dann in die größeren Medien aufgetaucht. Und in etlichen, kommt glaube ich vom Land der Behindertenausweis, der Schwerbehindertenausweis, kann man jetzt als entsprechend Berechtigter sich kostenlos so eine Hülle bestellen. Die deckt also oben da in dem Weißen praktisch den Begriff Schwerbehindertenausweis ab. Ja, das hat also was verändert und man redet auch darüber, ob man das Ding insgesamt als Teilhabeausweis und so weiter ändert, also den Namen ändert. Aber dieses Mädchen, das ist ja junge Frau, wäre ja schon fast übertrieben hier mit 14, ne, hat auf einmal was verändert. Und 2020 hat sie die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland gekriegt von unserem Bundespräsidenten, weil sie sich dafür eingesetzt hat. Und jetzt passt eigentlich das andere Bild dazu, ne? Das soll eigentlich der Schluss sein, ne? Weil wenn du dich damit so einstimmen kannst, ja, du kannst auch nichts, ne? Ja, herzlich willkommen im Club. Weißt du, genau auf dich haben wir gewartet, den guten Verwalter dieser verschiedenartigen, farbigen Gnade Gottes. Und da ist die Frage für dich, die du mitnehmen darfst, hast du schon eine Idee, was du machen könntest?